Ja, heute ist Teil 2 zum Thema Gebet dran. Letzte Woche hatten wir ja die Frage, warum eigentlich beten? Und wir hatten so dieses Bild von einem Lebensweg und von so einer Wanderung und dem Säuling, ja, in Füssen, wer da schon mal war, am Forgensee. Vielleicht hier sehen wir nochmal, ja, warum beten. Und Gott ist mit uns unterwegs. Und wir dürfen an seiner Hand, dürfen wir durch unser Leben gehen. Und dein himmlischer Papa geht mit dir deinen Lebensweg und zeigt dir, wie du sicher nach Hause kommen kannst. Und hier wird offensichtlich, wie Gott sich das mit dem Gebet vorstellt. Er nimmt dich als sein Kind an die Hand und sagt, ich will den ganzen Weg mit dir gehen und bring dich sicher nach Hause. Und wenn du irgendwo in Schwierigkeiten steckst oder Angst hast, dann sag es mir sofort. Ich werde da sein und dir alles geben, was du brauchst und noch mehr, solange du lebst. Also wenn Sie nicht beten, dann probieren Sie das einfach mal aus und machen Sie das einfach mal. Heute geht es weiter mit Beten wie. Und der erste Punkt zum Beten wie ist erstmal so die Frage, so dieses Äußerliche, ja, außen hui, ja. Vorhin fand ich ja das Video sehr schön, also mit diesem so geht das, ja. Und ich mache das auch meistens so. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Aber man muss das nicht so machen, ja. Manche Leute knien auch oder es gibt auch Leute, die strecken sich aus nach Gott beim Beten, heben die Arme. Und das machen die auch manche beim Singen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen komisch oder dass er so macht oder so. Zur Zeit von Jesus hat man gern so gebetet. Und unsere Lieder sind häufig ja auch gesungene Gebete. Und das soll jeder so machen können, wie er das möchte und wie er sich fühlt. Da ist jetzt keins irgendwie besser oder schlechter. Keine Art. Und das ist mir wichtig, dass wir da eine große Freiheit haben. Dass jeder das so machen darf, nach dem, wie er sich fühlt. Und gleichzeitig auch die Freiheit des anderen wahrt. Und deshalb stellen sich viele so beim Singen dann zur Seite, damit die anderen dann noch den Text dahinter sehen können. Wenn man jetzt so einen 2-Meter-Bär hat oder so, und dann sitzt da eine kleine Omi dahinter, so ist ein bisschen furchteinflößend dann vielleicht. Also jeder soll das so machen, wie er sich fühlt. Denn es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich habe früher abends immer so vorm Schlafengehen im Liegen gebetet. Ich bin dabei immer eingeschlafen. Dann habe ich immer gesagt, naja, setze ich mich halt hin. Also, das hilft mir. Aber es ist nichts besser oder schlechter. Dann, laut oder leise. Also ich persönlich bete normalerweise leise. Aber mir geht es dann so, ich schweife dann auch mit den Gedanken schnell ab. Deshalb mache ich das zu Hause ganz gern so, dass ich dann so halblaut bete. Weiß nicht, wie Sie das machen. Mir hilft das dann, das Gebet für mich besser zu formulieren auch. Und ab und zu schreibe ich das auch in so ein Büchlein rein. Dann kann ich mir das auch nochmal anschauen. Das ist dann irgendwie fester, klarer für mich. Und letzten Montag ist mir so ein Buch mal wieder in die Hände gefallen. Und das war schon interessant, was ich da so für 10 Jahren habe ich das da reingeschrieben. Fand ich schon interessant, das zu lesen. Und auch, was passiert ist in der Zwischenzeit. Was mich da umgetrieben hat im Gebet. Und es ist toll zu sehen, was Gott da gefügt hat. Was ich in dem Moment damals gar nicht so wahrgenommen habe. Und was sich dann erst so in der langen Zeit dann gezeigt hat. Also ich kann das nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, das mal zu machen. Und als letztes, wann denn? Also so das, was so äußere Sachen angeht, feste Zeiten oder zwischendurch, könnte man sagen. Ich würde sagen, am besten beides machen. Also es geht darum, mit Gott zu leben, mit ihm meinen Lebensweg zu gehen. Und da kann ich, wie in einer Beziehung zu einem Menschen, da kann ich im Auto, und die Kinder haben das eben so nett gesagt in dem Video, im Auto oder in der Straßenbahn oder auf der Arbeit unterwegs mit ihm reden. Einfach mein Leben mit ihm teilen. Und gleichzeitig ist es gut, wenn man sich mit Menschen, die man gern hat, sich auch mal ganz bewusst hinsetzt und sagt, so jetzt reden wir mal. Und sich in einen Café setzt oder Kaffee oder ein Glas Wein oder so oder beim Spaziergang sich Zeit nimmt, ganz bewusst sich miteinander zu unterhalten. Und ich glaube, das ist in der Beziehung zu Gott auch gut. Sich ganz bewusst fest Zeiten zu nehmen, vielleicht auch einzuplanen, wo ich sage, und jetzt möchte ich mit Gott sprechen. Es ist die wichtigste Beziehung deines Lebens, ihres Lebens. Wir dürfen an der Hand von unserem himmlischen Papa dürfen wir unseren Lebensweg machen. Und diese Beziehung sollten wir pflegen. Ein Kollege für mich, der hatte die Regel Bibel vor Laptop. Das hat ihm geholfen. Das möchte ich regelmäßig machen. Bibel vor Laptop. Also bevor er mit der Arbeit begonnen hat, hat er jeden Tag erst die Bibel aufgeschlagen und gebetet und dann ging es los mit der Arbeit. Und das war einfach so eine Hilfe, die für ihn gut war. Ich versuche das auch, klappt nicht immer, aber so dieses, ich finde diese Regel gar nicht schlecht. Jeder macht das so ein bisschen unterschiedlich. Und wenn Sie nachher beim Café im Gespräch sind, dann sprechen Sie doch auch nochmal darüber, wie der andere das macht. Vielleicht entdecken Sie jemanden, der schon lange im Friedenshof ist, der schon lange hier ist, und dann sprechen Sie den doch einfach mal an. Wie ist das eigentlich mit dem Beten? Wie machst du das eigentlich? Also so diese äußeren Sachen, das ist gut, wenn man sich das auch überlegt, wie man das machen möchte. Außen, hui. Ja, zweitens, innen, das hieß mal hui, ich habe aber hui draus gemacht. Weil es gibt auch so eine innerliche Ausrichtung zum Beten. Beten wie? Wie sieht es eigentlich drinnen aus? Was braucht eigentlich ein kraftvolles Gebet? Und da habe ich als erstes in der Bibel entdeckt, das, was zum Beispiel im Buch Jesaja steht. Der Jesaja, der musste sich als Prophet mit Leuten auseinandersetzen, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ey Jesaja, ich will, dass mir es gut geht und ich bete die ganze Zeit dafür und Gott macht nichts. Und hat er gesagt, ja, vielleicht ist sein Arm wohl zu kurz oder sowas oder seine Ohren sind verstopft oder sowas. Und damit musste sich Jesaja auseinandersetzen. Und Jesaja antwortet ihm, Jesaja 59, Vers 1 steht es, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verfehlungen trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung, eure Lippen reden Falsches und so weiter. Und auch Jesus sagt an einer Stelle, Matthäus 5, in der Bergpredigt, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, also das ist jetzt so das alte Bild vom Tempel, also wenn du da in den Gottesdienst gehst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Also für ein Gebet ist es nötig, dass wir nicht nur die Worte von Gott ernst nehmen, die uns gefallen, also sowas wie bittet, so wird euch gegeben, sondern auch die anderen Worte, die vielleicht nicht so angenehm sind und die uns herausfordern, vernünftig mit unseren Mitmenschen umzugehen, die uns herausfordern, unser Leben ja, nach Gottes Maßstäben zu gestalten, ihn zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. offensichtlich hat Gott hier in der Szene von Jesaja, hat er hier keine Lust drauf, das Gebet zu erhören, wenn die Menschen ihm gegenüber da keinen Respekt entgegenbringen. Also das ist schon mal ein bisschen harte Geschichte. Und eine zweite Sache ist eigentlich auch nicht so ganz einfach. Weil das zweite, zweifellos. Jesus ist mit seinen Jüngern durch die Gegend gezogen und ist an einem Feigenbaum vorbeigekommen und hat dort diesen Feigenbaum von einer Sekunde auf die andere vertrocknen lassen. Ja, also ein Wunder. Und da heißt es dann in Matthäus 22, steht das, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun. Ja, dann könnt ihr nicht nur solche Wunder mit irgendwelchen Bäumen machen, sondern dann könnt ihr zu dem Berg sagen, heb dich und wirf dich ins Meer. So wird es geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen. Und Jesus legt auch nochmal nach, was das angeht. An anderer Stelle, Matthäus 17 zum Beispiel, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, ihr könntet sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Ja. Weiß nicht, wie groß ihr Glaube ist. Also, ich habe jetzt noch keinen Berg versetzt. Aber das ist hier in der Bibel, ist bei Jesus ein Thema. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, steht hier zum Beispiel. Oder in Jakobus 1 steht, ein Christ bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wenn er zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Und in der Tat, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da bestätigt sich das auch, dass das passiert. Also da kommen Leute zu Jesus, da kommt jemand zu Jesus, ein verzweifelter Vater, und der bittet die Jünger, dass er seinem Kind hilft. Und wir können einfach mal reinschauen, genau. Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zum Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Also heute würde man von den Symptomen her, würden wahrscheinlich viele so von einer Epilepsie sprechen oder so. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Ja, wie lange soll ich euch ertragen? Also hier ist irgendwie ganz klar, ohne Glauben keine Gebetserhörung. Und von einem etwas zu verlangen, was gar nicht möglich ist oder wo man denkt, das kann der gar nicht, das ist ja auch so ein bisschen eine Person, ja, so ein bisschen zu verhöhnen. Also wenn man jetzt dem Kind sagt, hier, trag mal das Klavier hoch oder so. Da weiß ich auch, das geht halt nicht. Also verhöhne ich da jemanden? Und wenn ich mich im Gebet an Gott wende, ohne an eine Erhörung zu glauben, das ist auch so ein Stückchen, Gott zu verhöhnen. Und deshalb, in der Bibel ist es klar irgendwie, ist es doch recht deutlich, wenn du ohne Schuld bist und ohne Zweifel, so Gott als den respektierst und ansiehst, der er ist, wenn du das tust, was er macht, wenn du an ihn glaubst, dann kannst du vor Gottes Thron kommen und kannst ihn bitten. Sonst kann Gott dich nicht erhören. Ende der Predigt. So, das wäre jetzt übel, wenn wir jetzt an dem Punkt stehen bleiben würden. Wie viele Beter verzweifeln genau daran, an diesen Bibelstellen und an diesen Sachen, die da vorkommen und die wir ernst nehmen müssen. Und ich weiß nicht, wie ihr Gefühl ist beim Beten. Also häufig geht mir das so, wenn ich das erste Mal für eine Sache bete, dann habe ich noch so einigermaßen Vertrauen, kommt auch an, was es ist, so einigermaßen, und dann sehe ich erst nicht, dass was passiert. Und dann wird der Zweifel größer und dann bin ich nur halb bei der Sache und dann kann ich mich nicht konzentrieren. Und ich habe erzählt, manchmal schlafe ich auch dabei ein. Ja. Und häufig werden das so hohle Sätze so dahingesagt. Und dann muss man fragen, meinst du, dass Gott sowas erhört? Nee. Und das ist eine Sache, die ist zum Verzweifeln, weil das kriege ich nicht besser hin. Und der Vater mit dem Kind aus dieser Szene, dem die Jünger nicht helfen können, wegen ihrem Unglauben, wie hier steht, der erzählt Jesus jetzt von seiner Verzweiflung, die er da hat. Und dann heißt es weiter, und Jesus fragte seinen Vater, also von dem kranken Kind, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer oder ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Also er wäre fast dabei gestorben bei diesen Anfällen. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Also mit anderen Worten, wenn du nur Glaube hättest. Aber ganz offensichtlich ist da nichts. Also bei dem Mann, der sagte, ja, also wenn du was kannst, dann kannst du ja. So. Und jetzt könnte Jesus sagen, okay, kommst du mal ein andermal wieder, wenn du mehr glaubst. Aber der Mann, der ist in seinem Zweifel, ist der so verzweifelt und die Not ist so groß und seine Hilflosigkeit, dass er, ja, da steht, dass er schreit. Weil er damit, er kann sich da nicht helfen und er kann sich nur an Jesus klammern und das macht er. Und er schreit in seiner Hilflosigkeit. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig und hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durchs Beten. Und ich glaube, dieses Gebet, das ist hier nichts weiter als ein verzweifelter Schrei zu Jesus. Der Mann, der weiß, dass er nicht genügend Glauben hat, der weiß, dass er da eigentlich nichts zu suchen hat. Und auch seine Jünger, da hat es nicht geklappt, weil sie keinen Glauben hatten. Und was macht er? Er läuft zu Jesus hin und er sagt ihm, okay, so sieht's aus. Ich habe nicht genug Glauben und ich weiß, das kann eigentlich nichts werden. Und doch habe ich keine andere Hilfe. Und er klammert sich an Jesus. Und ich glaube, das ist was wir aus dieser Geschichte lernen können hier. Der Moment, in dem wir uns aufrichtig an Jesus klammern. Da sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da ist Beten ist keine so Gefühlsduselei oder so, oder ist keine Glaubensakrobatik, dass ich mich irgendwie da versuchen muss, im Glauben über mich hinauszuwachsen oder irgendwie so ein frommes Gefühl irgendwie zu haben oder mich in irgendwas reinzusteigern oder irgendwas versuchen zu erreichen, sondern es ist einfach nur ein Schrei nach Jesus. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, sagt Jesus da. Und Jesus ist der, der glaubt. Jesus ist der, der glaubt und er kann helfen. Die Jünger nicht, Jesus kann helfen. Und ich glaube, wenn wir mit unserem verzweifelten Schrei und unserer Hilflosigkeit zu Jesus kommen, dann erlaubt er uns, an seiner Stelle vor den Thron vom Vater zu kommen. Die Leute, von denen Jesus sagt, dass sie einen großen Glauben haben, das kommt in der Bibel auch immer mal wieder vor. Das sind die, die in ihrer Hilflosigkeit nicht locker lassen, sondern immer wieder zu ihm kommen und so lange ja, ihn bedrängen, bis er die Bitte erfüllt. Sich an ihn klammern, an ihn hängen. Und ich glaube, dass das ist, was es heißt, im Namen von Jesus zu beten. In seinem Namen vor Gottes Thron zu kommen, vor den Thron vom Vater zu kommen. Johannes 14, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Es gibt manche Leute, die hängen das immer gern so an ihr Gebet dran. So, das bitten wir in Jesu Namen. Ich glaube, manche Christen machen das, um das Gebet irgendwie wirksamer zu machen oder so, aber so wie so eine Zauberformel oder sowas, aber das ist es nicht. Es kommt darauf an, dass ich das wirklich bewusst, mir bewusst mache, dass ich durch Jesus vor den Thron von Gott kommen kann. Dort, wo ich eigentlich nicht sein kann, nicht sein darf. Und doch darf ich es. An der Stelle von Jesus darf ich dorthin gehen. Und deshalb, dass wir uns in unserem Gebet an Jesus klammern. Und darauf vertrauen, dass dieses Gebet gehört wird. Und es wird gehört. Und es landet vor Gottes Thron. Egal, wie wir uns beim Beten fühlen und wie schwach uns unser Gebet häufig vorkommt. Weil Jesus es komplett macht. Das ist auf der anderen Seite keine Garantie dafür, dass sich das Gebet immer erfüllt. Auch Jesus hat zum Vater gebetet. Und es gab auch ein Gebet, was sich nicht erfüllt hat. Als er im Garten von Gethsemane darum gefleht hat, dass es einen anderen Weg gibt, dass er nicht den Tod am Kreuz erleiden muss. Aber es war nicht dran. Aber er wusste, und wir dürfen wissen, dass jedes Gebet, wenn wir uns an Jesus klammern, jedes Gebet beim Vater vom Thron ankommt. Und das ist das Innere, dass wir, wie wir uns im Innern aufs Gebet einstellen sollten. Und eine dritte Sache, außen hui, innen hui und boom. So, warum habe ich jetzt so ein albernes Boom darunter geschrieben? Weil Gebet Berge versetzen kann, das haben wir gerade gelesen, ja. Weil das eine gewaltige Sprengkraft hat. Und wir gehen häufig mit so der Schaufel ans Werk, ja, um den Berg abzutragen und versuchen dies und das und das und machen uns so an die Arbeit. Statt einfach mal die Sprengkraft des Gebets zu nutzen. Warum fällt uns das eigentlich so schwer? Auch in Gemeinden, so, ich glaube auch bei uns, da sind Gebetsveranstaltungen häufig so die am schlechtesten besuchten Kreise. Dabei sind es vielleicht sogar die wichtigsten. Ich weiß nicht, vielleicht war einer von Ihnen schon mal bei so einer kontrollierten Sprengung dabei. Ich war das leider noch nie. Aber das muss sehr imposant sein. Bei Häusern zum Beispiel sehr spektakulär. Ja, vielleicht können wir da mal hier so ein Bild von sehen hier. Genau, also da haben wir ja irgendwo in Mal, glaube ich, ist das. Also so ein Haus, das dann so nach und nach, da stehen natürlich auch viele Leute, weil das ist spannend, ja, sich sowas anzugucken. So eine kontrollierte Sprengung, da geht richtig was ab. Das ist spektakulär. Wenn da nicht nur die Vorbereitungen so lange dauern würden, so mühsam würden, wären. Da wären unzählige Löcher, werden da irgendwo in den Stein gebohrt, ja, da wird da unten werden ganz viele Löcher reingemacht und dann überall so kleine Sprengladungen rein und so weiter und so weiter. Zündschnüre werden verlegt und das zieht sich unheimlich lange hin, sowas zu machen. Und ich glaube, wir wollen in der Gemeinde auch, dass alles immer sofort passiert. So, dass es drückt so ein Ding runter und macht es Boom und dann werden Menschen neu, dann kommen Familien in Ordnung, dann wächst die Gemeinde und so. Aber den Knopf drücken, der so die Sprengung auslöst, das kann jeder. Aber solche Veränderungen im Gebet mit vorzubereiten, das ist vielleicht die eigentliche Kunst. Und das ist vielleicht die eigentliche Arbeit. Vielleicht wird die Zeit zwischen diesen tollen Erlebnissen, wo Jesus eingreift und wo wir sehen, dass Gott was tut, so dieses Boom, vielleicht wird uns die Zeit deshalb manchmal so lang, weil sich so wenig finden, die die Arbeit dazwischen machen. Der sich hinsetzt und Gott darum bittet. Beten ist eine demütige Sache. Jesus sagt, Matthäus 6, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Also beten ist nicht sichtbar. Es passiert im Verborgenen. Das sieht nur Gott. Und er wirkt auch im Verborgenen. Beispiel, da hat jahrelang eine alte Frau für die Kindergruppe gebetet. Und nichts ist passiert, aber sie lässt nicht locker. Und sie betet weiter. Und plötzlich machen irgendwie eine Kinderbibelwoche und plötzlich kommen 8 neue Kinder in die Jungschar und das Ding blüht auf den Schlag, blüht das auf. Und alle sagen, Mensch, toll, die Referenz, die Kinderbibelwoche gemacht hat. Tollen Job gemacht, super. Und vielleicht, ich glaube, sie hat einfach nur den Zünder gedrückt. Sie durfte den Zünder drücken. Aber wer merkt eigentlich, dass nicht sie, sondern dass die alte Frau die wirkliche Sprengmeisterin war, die eigentliche Arbeit zwischendurch gemacht hat? Das weiß keiner. Und wahrscheinlich wird sie das noch nicht einmal selbst für sich sicher wissen, ob sie die Ausschlaggebende war dafür. Keiner dankt es ihr. Sie bleibt einfach eben die alte Frau aus der Gemeinde. Allein Gott weiß, was sie verursacht hat. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten, steht da in Matthäus 6, Vers 6. Beten ist die härteste und demütigste Sache, die ein Christ tun kann. Aber wahrscheinlich gerade deswegen auch die mit der größten Sprengkraft. Eine Sache, die Berge versetzen kann. Und deshalb beten wir jetzt. Herr, ich danke dir, dass du uns das Gebet gegeben hast und dass du gesagt hast, wir können dich jederzeit ansprechen. Und danke, dass du uns auf unserem Weg nicht alleine lässt. Hilf uns für uns da, die Formen zu finden, die uns helfen, immer in Kontakt mit dir zu bleiben und das Gebet wahrzunehmen und zu nutzen. Und ich bitte dich, dass du, ja, dass du es uns ermöglichst, so wie du gesagt hast, dass du uns vor den Thron Gottes kommen lässt, obwohl wir da eigentlich nichts zu suchen haben. Danke, dass du glaubst für uns, dass du an uns glaubst und dass unsere Gebete beim Vater vorm Thron ankommen. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du uns viele von diesen Boom-Erlebnissen machen lässt. Dass wir erleben, dass sich was bewegt. Und dass wir ja gleichzeitig bereit sind, dafür auch zu beten und zu entdecken, was du tun möchtest. Danke, dass wir das Gebet haben. Danke. Amen.